Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Philipp Bramer. Immer mehr Menschen wollen mit ihrem Geld nicht nur Rendite erwirtschaften, sondern auch etwas Gutes für die Umwelt oder das Klima tun. Möglich werden soll das durch grünes Sparen und Investieren. Inzwischen gibt es ja fast keine Bank mehr, die nicht mit nachhaltigen oder angeblich nachhaltigen Angeboten lockt. Doch wie funktioniert nachhaltiges Investieren eigentlich? Welche Möglichkeiten haben Anlegerinnen und Anleger und was bringen grüne Investments dem Klimaschutz wirklich? Darüber spreche ich heute mit Susanne Hasenhüttl. Sie ist Expertin bei der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik, kurz ÖGUT, eine Non-Profit-Organisation, und sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema und bildet auch Finanzberaterinnen und Berater im Bereich Green Finance aus. Hallo Frau Hasenhüttl, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Frau Hasenhüttl, was ist denn eigentlich nachhaltige Geldanlage oder grünes Investment? Das sind ja so Begriffe, die oft so herumschwirren, aber was ist denn das eigentlich genau?
Grundsätzlich gibt es verschiedenste Begriffe für nachhaltiges Investment. Ich persönlich verwende gern diesen Begriff. Grundsätzlich geht es hier, dass neben den normalen, ich sage einmal, finanziellen, ökonomischen Komponenten, die normalerweise eben bei Geldanlagen wichtig sind, dass hier auch soziale, ökologische, ethische, governance-bezogene Faktoren mit berücksichtigt werden im gesamten Investmentprozess bei meinen Anlageentscheidungen. Also ich glaube, so könnte man das ganz allgemein definieren.
Also eigentlich, dass Menschen wichtig ist, dass sie mit ihrem Geld einen guten Einfluss auf die Welt haben.
Genau, darum geht's. Ja, es geht also darum, dass hier Unternehmen, wenn ich zum Beispiel ein Investment habe und in Unternehmen investiere, dass entsprechend das Unternehmen nicht nur nach ökonomischen Kriterien bewertet wird, sondern eben auch nach vielen anderen, nach Nachhaltigkeitsfaktoren, nach ökologischen, sozialen Faktoren. Und ich hier automatisch ja auch ein besseres Bild von diesem Unternehmen bekomme. Und all das fließt dann ins Investment oder in meine Investmententscheidung ein.
Investieren und sparen kann man ja auf ganz viele unterschiedliche Arten. Man kennt wahrscheinlich das Sparbuch oder das Sparkonto, das Tages- oder Festgeldkonto, den Bausparvertrag. Man kann Gold kaufen und natürlich auch Wertpapiere, also Aktien und Anleihen etwa. Wenn man jetzt grün sparen will oder nachhaltig investieren will, muss man dann zwingend auf diese Wertpapiere gehen oder gibt es da auch andere grüne Sparprodukte?
Das ist die gute Nachricht. Es gibt mittlerweile viele verschiedene Produkte. Die Wertpapierfonds bzw. eben die nachhaltigen, die grünen Wertpapierfonds machen noch immer den größten Anteil aus. Aber das Schöne ist, dass es mittlerweile fast in allen anderen Anlageklassen auch entsprechend nachhaltige Produkte gibt. Ja. Das heißt, wenn ich sozusagen von Wertpapieren nichts halte, weil ich mich damit nicht auskenne, weil mir das fremd ist, ich hier auch vielleicht auch nicht genügend Kapital habe, hier zu investieren, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Sie haben die Sparformen schon angesprochen. Da gibt es mittlerweile auch schon einige Angebote am Markt. Das ist dann etwas natürlich für die, ich sage mal sowieso für Österreich und Österreicherinnen, die hier sozusagen eher einen Faible für die Sparprodukte haben. Vielleicht auch ganz kurz, wie man sich so ein nachhaltiges Sparkonto oder Sparprodukt generell vorstellen kann. Hier geht es ja darum, und das macht jetzt schon die Nachhaltigkeit aus oder worum es bei Nachhaltigkeit hier grundsätzlich geht, dass hier genau festgelegt werden muss, was mit dem Geld passiert. Also die Bank überlegt sich im Vorfeld, was passiert mit meiner Spareinlage. Ja, wohin fließt das Geld? Wer oder was wird damit finanziert? Wo geht der Kredit hin sozusagen? Ja? Das muss sich die Bank im Vorhinein definieren, festlegen und ich als Sparerin weiß dann, was mit meinem Geld passiert. Und das ist ja das Schöne auch daran. Ja? Mhm. Und so jetzt im Großen und Ganzen oder so auf kurz dargestellt kann man sich so ein Umweltsparprodukt vorstellen oder wo so der Unterschied liegt zu einem normalen Sparprodukt, wo ich ja eigentlich nicht weiß, was mit meinem Geld passiert.
Das dann vielleicht eben in Kohlekraftwerke investiert wird im Ausland oder so?
Ja, also es ist jedenfalls eine Intransparenz, ich weiß es nicht. Ja. Und bei so einem Umweltsparprodukt kann mir das nicht passieren. Genau, da weiß ich es. Und natürlich wenn man sich jetzt die Frage stellt, wohin geht das Geld? Natürlich in entsprechend grüne Branchen, zum Beispiel in den Ausbau der erneuerbaren Energieträgern beispielsweise.
Im Idealfall weiß man es natürlich. Auf die Transparenz kommen wir später noch zu sprechen. Aber jetzt bleiben wir mal bei den Wertpapieren. Die Österreicherinnen und Österreicher gelten ja als aktienscheu. Ich glaube, nur so jeder Fünfte besitzt Aktien in Österreich, in den USA und ist zum Beispiel um die 60%. Woran liegt denn das? Haben da viele Menschen vielleicht auch Angst vor der Börse?
Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, es hängt aber vor allem damit zusammen, dass hier das entsprechende Wissen zu diesen Themen einfach nicht besonders ausgeprägt ist bei uns. Ja, das hat vielleicht gewissermaßen sogar schon Tradition. Ja, es ist, was man halt unter dem Wort auch Financial Literacy meint, also diese Finanzbildung ist ja bei uns nicht besonders gut ausgeprägt. Und von dem her ist es verständlich. Wenn ich mich mit Dingen nicht auskenne, mit Themen nicht auskenne, dann bin ich vielleicht skeptisch. Vielleicht will ich mich auch nicht damit beschäftigen. Ist ja auch nicht Börse etc. Ist ja auch nicht jedermanns Sache. Ja. Und ich glaube, daran liegt es, wenn man sich einmal damit beschäftigt. Und glaube ich schon, dass man hier auch die Angst vor diesen Dingen gut verlieren kann. Ja.
Okay, wir haben die Angst jetzt abgelegt. Was sind denn so Überlegungen, die man treffen muss, bevor man jetzt Geld grün anlegen will? Also angenommen, man hat jetzt mal 10.000 Euro, das ist jetzt bisher auf dem Sparbuch gelegen oder auf dem Konto oder man hat es vielleicht geerbt oder wo auch immer her. Wie könnte man jetzt vorgehen, um dieses Geld grün zu veranlagen?
Wir haben zu diesem Thema in der ÖGUT auch eine eigene Website schon vor vielen Jahren entwickelt. Grünes Geld nennt sich die Seite. Das ist eine komplett unabhängige Informationsseite genau zu diesem Thema und zu diesen Fragestellungen. Ja. Die Website richtet sich an Privatpersonen. Das heißt, hier wird genau und auch in einer sehr einfachen Sprache erklärt, was sind so oder was könnten meine ersten Schritte sein, wenn, wie Sie sagen, ich jetzt Geld habe, das ich hier veranlagen möchte. Ja. Grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass es gut ist, hier ein Beratungsgespräch aufzusuchen, sei es jetzt in einer Bank oder auch bei einem privaten Berater oder auch Beraterin. Und im Vorfeld dazu sollte ich mir halt einige Fragen stellen. Okay, wir haben jetzt schon festgestellt, es sind in dem Fall 10.000 Euro. Die Frage, die ich mir stellen muss, brauche ich dieses Geld schon im nächsten Jahr oder brauche ich das sehr wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren nicht? Also dieser Anlagehorizont ist ja extrem wichtig, weil dementsprechend hängt es ja davon ab, welches Produkt ich dann auch wähle. Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, oder habe ich das vielleicht wahrscheinlich eher auch im Gefühl sozusagen, wie risikobereit bin ich? Also diese Frage nach der Risikobereitschaft ist ja auch etwas, was man in einem Beratungsgespräch abklären würde, weil auch davon hängt es einfach natürlich ab, was ich hier am Finanzinstrument wähle. Also das sind gewisse Dinge, die ich mir fragen, die ich mir im Vorfeld stelle. Und wie gesagt, es gibt auch entsprechend auch im Internet verschiedenste ganz neutrale auch Informationen grundsätzlich zu Investmententscheidungen oder eben wie gesagt auch auf unserer Seite, wenn es hier konkret um grüne Investments geht. Und genau, wie ich halte es aber dann auch immer für gut, doch ein Beratungsgespräch anzunehmen. Und hier sollte es aus meiner Sicht natürlich ein Beratungsgespräch mit einem Berater oder Beraterin sein, der sich auch zum Thema Nachhaltigkeit auskennt beziehungsweise hier auch eine entsprechende Weiterbildung besucht hat.
Mhm. Kann man sich da vielleicht, bevor man jetzt recherchiert oder bevor man jetzt zu einem Beratungsgespräch geht, gibt es da einige Gedanken, die man sich da im Vorhinein machen kann? Also abgesehen vom Anlagehorizont und natürlich der Risikobereitschaft, sondern Nachhaltigkeit ist ja auch was, das für jeden wahrscheinlich auch was anders heißt.
Genau, also das, was ich vorher gesagt habe, sind vor allem diese allgemeinen Dinge, die ich mir sowieso überlegen sollte bei einem potenziellen Investment. Und natürlich ist es hier auch wichtig, eben die Nachhaltigkeit sozusagen mitzudenken. Und ja, wie Sie sagen, Nachhaltigkeit bedeutet vielleicht für jeden etwas anderes. Und dementsprechend macht es auch Sinn, darüber nachzudenken sozusagen. Wie wichtig ist mir das Thema? Möchte ich hier mit meiner Geldanlage eine im Sinne der Nachhaltigkeit positive Wirkung vielleicht erzielen? Ja? Möchte ich einfach ein gutes Gewissen haben? Ja, das sind ja alles so Gründe, wieso hier nachhaltig oder grün investiert wird. Also auch dazu sollte ich mir Gedanken machen, weil ich es wahrscheinlich auch im Beratungsgespräch gefragt werde. Ja, das ist jetzt auch ein Punkt, die Nachhaltigkeit, die hier verpflichtend in den Beratungsgesprächen abgefragt wird. Und dementsprechend macht es Sinn, darüber nachzudenken, wie wichtig ist mir dieses Thema. Ja.
Mhm. Und da gibt es natürlich also auch wahrscheinlich Unterschiede bei jeder Person, was als nachhaltig gilt. Also Beispiel Atomkraft wollen viele zum Beispiel nicht in ihrem Portfolio haben. Andere sehen es als Lösung jetzt für die Energiewende oder für die Klimawende. Wo gibt es dann solche Unterscheidungsmerkmale, was man sich vielleicht überlegen kann?
Wie Sie sagen, es ist die Nachhaltigkeit bietet hier so allein vom Wort her eine große Bandbreite. Dementsprechend gibt es ja jetzt auch entsprechende rechtliche Vorgaben von Seite der EU. Hier auch Vorgaben zum Thema Nachhaltigkeit oder vor allem zur Offenlegung von Nachhaltigkeit. Es gibt auch die EU-Taxonomie, die hier ja auch, ist ein bisschen kompliziert sozusagen, aber diese EU-Taxonomie gibt ja auch vor, was jetzt wirklich ökologisch Nachhaltigkeit bedeutet, was es heißt. Das ist auch der Grund dafür, weil sich jeder so ein bisschen die Nachhaltigkeit selbst gestrickt hat. Das macht es natürlich nicht einfach. Dementsprechend ist es ja auch wichtig dann, wenn es konkret dann um Produkte geht, dass ich mir entsprechend die Unterlagen schon gut anschaue. Das heißt natürlich auch wieder ein bisschen lesen. Ja, das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber ich halte ja für nachhaltige Produkte oder generell für Finanzprodukte die Transparenz sowieso für extrem wichtig, weil ich mir einfach dann entsprechend Gedanken machen muss oder vor allem einmal sehe, was mache ich da mit meinem Geld, worin investiere ich hier. Und es gibt gerade Fonds, nachhaltige Fonds müssen hier schon entsprechend gute Unterlagen auch zur Verfügung stellen. Ja. Aber das heißt natürlich lesen und ich muss mir das anschauen. Und zum Glück gibt es hier ja auch sowas wie Gütesiegel, wie zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte, das hier auch einen entsprechend genauen Standard vorgibt. Und hier weiß ich dann, okay, dieser Standard lässt zum Beispiel keine Investments in fossile Energieträger zu, auch kein Investment in der Atomkraft, weil Sie es auch angesprochen haben. Das heißt, wenn ich so ein entsprechendes Produkt habe, das hier mit dem Umweltzeichen zertifiziert ist, weiß ich, dass diese Energieträger nicht enthalten sind. Das heißt, hier gibt einfach das Gütesiegel einen entsprechenden Standard vor. Mhm. Das halte ich hier für auch sehr wesentlich.
Trotzdem gibt es immer wieder den Vorwurf des Greenwashing, der oft im Raum steht, wenn es um grüne Investmentprodukte geht. Da gibt es zum Beispiel nachhaltige Fonds, also die mit Nachhaltigkeit im Namen werben, wo dann trotzdem große Öl- oder Kohlekonzerne drinnen sind. Wie passt denn das zusammen?
Das ist richtig. Das kommt daher, dass bisher es keine entsprechenden Vorgaben gibt, was in einem zum Beispiel nachhaltigen Fonds drin sein muss. Und es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, wie ich als Fondsmanagerin beispielsweise vorgehe, um, ich sage mal so, aus einem normalen Fonds oder einem konventionellen Fonds einen nachhaltigen zu machen. Gibt es verschiedene Ansätze, wie zum Beispiel, dass ich hier mit Ausschlusskriterien arbeite. Das heißt, hier definiert das Fondsmanagement im Vorfeld, in welche Geschäftsfelder, in welche Branchen hier nicht investiert werden darf. Das ist eine Möglichkeit, das machen auch die allermeisten österreichischen nachhaltigen Fonds beispielsweise. Da gibt es aber auch einen anderen Ansatz, der nennt sich Best in Class, auch ein sehr häufig verwendeter Ansatz. Da wird jetzt auf keine Branche verzichtet, sondern ich nehme dann diejenigen Unternehmen raus, die aus Nachhaltigkeitssicht die besten sind. Das heißt aber, ich könnte, wenn ich nach diesem Prinzip veranlage und jetzt keine Branche ausschließe, könnte ich zum Beispiel die beste Ölfirma heraussuchen, darin investieren. Mhm. Das ist erlaubt, das ist möglich, das wird teilweise auch gemacht. Dementsprechend kann es passieren, dass ein entsprechendes Unternehmen in meinem nachhaltigen Fonds ist. Das verbietet mir ja niemand. Zum Beispiel in einem umweltzeichenzertifizierten Fonds, wie gesagt, passiert Ihnen das nicht, weil hier es entsprechend klare Standards und Vorgaben gibt, hier in solche Unternehmen nicht zu investieren. Aber grundsätzlich verbietet es mir niemand. Ich kann das machen. Ja, und dementsprechend kommt das eben vor und das führt dann natürlich auch dazu, dass viele Menschen dann meinen, oh meine Güte, was ist das für ein Fonds, das ist alles nur Greenwashing, hier habe ich ja eine Ölfirma. Mhm. Ja, aber das kommt genau daher, aus diesen unterschiedlichen Ansätzen und dass es eigentlich keine konkreten Vorgaben gibt, die ich hier als Fondsmanagerin zum Beispiel habe.
Welchen Einfluss haben denn eigentlich nachhaltige Investments auf den Klimaschutz? Also gibt es dazu irgendwelche Daten, die wirklich belegen, dass man mit nachhaltigen Investments sozusagen die Welt besser macht?
Ja, die Frage der Wirkung, des Impacts, ist von nachhaltigen Geldanlagen oder von grünen Geldanlagen ist eine ganz zentrale aus meiner Sicht. Ja. Das Thema ist vor einigen Jahren noch nicht so beleuchtet und diskutiert worden, aber das wird zunehmend wichtiger. Ist auch klar, weil erstens mal, es hängt dann von den Finanzprodukten ab, wie die Wirkung entstehen kann. Aber Studien zeigen, dass ich hier entsprechend eine Wirkung habe. Und die ist insofern ja auch wichtig, weil wir das Ganze ja nicht machen, weil es so lustig ist oder weil, ja, sondern es gibt ja auch einen guten Grund. Wir sind mitten in der Klimakrise. Wir alle sind gefordert, hier entsprechend auch zu agieren oder unseren Beitrag zu leisten, entsprechend auch die Finanzindustrie. Gerade die Finanzindustrie hatte hier auch einen entsprechenden Hebel. Und das große Ziel ist ja auch hier, dass Finanzströme, Kapital gelenkt wird, und zwar in Richtung Klimaschutz, in Richtung Nachhaltigkeit. Das heißt, hier geht es auch darum, entsprechende Investitionen zu tätigen. Und das funktioniert ja dann aber nur, wenn ich es auch sehe und berechnen kann gewissermaßen, dass ich hier auch eine entsprechende Wirkung habe. Und die Wirkung ist aber jetzt abhängig vom konkreten Finanzprodukt. Die Wirkung ist natürlich bei einem nachhaltigen Wertpapierfonds mit Aktien und Anleihen eine andere, wie bei einem Umweltsparprodukt zum Beispiel oder bei einer konkreten, zum Beispiel konkreten Investment in eine Photovoltaikanlage. Das ist, je nach Finanzprodukt ist die Wirkung eine andere und auch entsprechend der rechtlichen Vorschriften, die da jetzt doch ziemlich massiv auch auf die Finanzbranche zukommen, ist die Finanzbranche auch gefordert, hier entsprechend auch, ich sage es einmal so, Berechnungen zu machen und die Wirkung auch darzustellen. Zum Beispiel beim Umweltsparprodukt, wenn ich jetzt genau weiß, hier wird der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert mit einer Spareinlage, dann weiß ich, wo meine Wirkung ist. Ich habe zur Finanzierung diese erneuerbaren Energieanlage beigetragen. Oder auch, wenn es konkret um Bürgerbeteiligungsmodelle geht. Auch da weiß ich, ich finanziere ein Windrad oder finanziere es mit oder bin bei einer Photovoltaikanlage beteiligt. Ja, da weiß ich, das habe ich finanziert. Da ist die Wirkung klar. Bei einem Wertpapierfonds ist es natürlich viel komplizierter. Aber auch da, wie gesagt, die Fondsmanager müssen sich mit dem Thema auseinandersetzen und hier entsprechend Berechnungen auch anstellen. Aber das ist eine viel komplexere Angelegenheit hier.
Ich frage jetzt mal ganz naiv. Es ist ja auch so, wenn man eine Aktie kauft oder einen Fondsanteil, dann bekommt dieses Geld, das man investiert, ja nicht die Firma direkt und kann das dann direkt investieren in, sagen wir jetzt mal, Solaranlagen, sondern ich kaufe das ja in der Regel von einem anderen Anleger, einer anderen Anlegerin, von einer anderen Investmentgesellschaft. Wie kommt dieses Geld dann eigentlich in dieser Branche überhaupt an? Freut sich da nicht einfach jemand anderer, dass ich ihm diese Solaraktie um vielleicht den dreifachen Wert abgekauft habe, als er sie gekauft hat vor einigen Jahren?
Genau, das Thema, ich habe hier keine unmittelbare Finanzierungswirkung. Also dieser Effekt fällt hier eigentlich weg. Es gibt hier aber verschiedene andere Wirkungen, die möglich sind. Zum Beispiel über das Thema Engagement, Stimmrechtsausübung. Das ist auch ein interessanter Punkt. Was bedeutet Engagement? Das sind hier Unternehmensdialoge, die ein Fondsmanagement führt. Beispielsweise, ich bin jetzt Fondsmanagerin, ich interessiere mich für ein Unternehmen und kann jetzt mit dem Unternehmen in den Dialog treten, weil mir verschiedenste Unternehmensaspekte nicht gefallen, aus Klimaschutzperspektive beispielsweise oder allgemein Nachhaltigkeitsperspektive. Dann kann ich hier mit dem Unternehmen in Dialog treten. Je mehr Kapital dahinter ist, desto leichter geht das natürlich. Das nennt man eben Engagement, diesen Investment-Ansatz, und gibt auch entsprechende Untersuchungen auch dazu, weil dieses Engagement passiert ja auch tatsächlich, das wird gemacht, dass hier Unternehmen sich durchaus auf Investoren auch hören, auf nachhaltige Investoren in dem Fall, und schon Dinge im Sinne des Klimaschutzes, im Sinne der Nachhaltigkeit bewegt werden können. Das ist natürlich durchaus mühsam, geht nicht von heute auf morgen, funktioniert auch nicht immer und funktioniert natürlich nur, wenn entsprechend viel Kapital auch dahinter steht. Also als Einzelperson kann man hier natürlich nichts ausrichten, das ist klar. Aber nachhaltige Investoren machen das zunehmend und man kann hier dann wirklich Wirkungen schon auch entsprechend festmachen. Ein Teil von diesem Engagement ist ja die Stimmrechtsausübung, die ich ja sozusagen als Aktionär oder Aktionärin sozusagen ausüben kann. Und auch da sieht man, es ist auch ganz interessant, dass ja doch zunehmend diese Stimmrechte auch im Sinne der Nachhaltigkeit ausgeübt werden. Und dann kann man das wirklich auch dann festmachen, sozusagen, wie hier dann Entscheidungen auch getroffen werden.
Aber die meisten Anlegerinnen und Anleger werden wahrscheinlich keine großen Mengen an Einzelaktien kaufen, sondern in der Regel auf Investmentfonds setzen. Kann man sich darauf verlassen, dass wenn man jetzt einen grünen Fonds kauft, dass die Investmentgesellschaft auch die Stimmrechte im Sinne der Nachhaltigkeit ausübt?
Also wie Sie sagen, als Einzelperson kann ich hier wenig ausrichten, ja, das ist klar. Wenn ich jetzt einen Anteil eines Fonds habe, dann natürlich macht das das Fondsmanagement für sich. Es ist jetzt nicht gesagt, dass tatsächlich von den Stimmrechten auch Gebrauch gemacht wird. Das muss ja nicht unbedingt sein sozusagen und natürlich auch nicht, dass im Sinne der Nachhaltigkeit abgestimmt wird. Aber es ist so, dass auch zunehmend hier diese Themen abgefragt werden und entsprechend auch kommuniziert werden. Also wirklich nachhaltige, also Fondsgesellschaften, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen und hier auch sehr viel zu diesem Thema machen, publizieren auch entsprechend. Das sind dann eigene Engagement-Berichte, die hier auch veröffentlicht werden. Und da spielen auch dann die Gütesiegel auch eine große Rolle. Wir haben zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen oder auch das FNG-Siegel, das sind auch diese zwei Siegel, die für Österreich oder für den österreichischen Markt wichtig sind. Denen ist auch Engagement wichtig. Das heißt, sie verlangen hier auch ein entsprechendes Vorgehen und verlangen auch die Berichterstattung dazu. Ja? Mhm. Das heißt, Fonds, die hier auch ein Gütesiegel tragen, da ist man am ersten sicher, dass hier auch im Sinne der Nachhaltigkeit abgestimmt wird.
Auch nachhaltige Investorinnen und Investoren werden sich natürlich trotzdem auch Gedanken über die Rendite machen. Das ist ja letzten Endes der Zweck des Investierens, dass sich das Geld auch vermehrt. Müssen da Anlegerinnen und Anleger bei nachhaltigen Investments mit geringeren Renditen rechnen?
Ja, das ist dieses Vorurteil, das sich wirklich sehr, sehr hartnäckig haltet. Ich finde es ja schon interessant, dass es so im Kopf irgendwo verankert ist, wenn man was, ich sage mal, was Positives tut für Umwelt, für Soziales, für die Gesellschaft, dass das automatisch anscheinend mit einer niedrigen Rendite verbunden ist. Das ist wirklich, haltet sich sehr, sehr, sehr hartnäckig. Dazu muss man sagen, dass hier es ja sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien über die Jahre schon gibt, die zeigen, dass man hier im Durchschnitt nicht mit einer schlechteren Performance, mit einem schlechteren Ertrag rechnen muss. Das zeigen diese Studien wirklich deutlich. Es heißt nicht, dass man jetzt mehr verdient dabei, aber jedenfalls, dass es nicht schlechter ist. Zudem muss man auch sagen, gibt es ja mittlerweile schon sehr viele nachhaltige Fonds, die schon lange am Markt sind. Entsprechend kann ich mir auch die Performance der letzten Jahre anschauen und hier auch entsprechend vergleichen. Es gibt auch Indizes, nachhaltige, die ich hier vergleichen kann. Das heißt, all das zeigt, dass ich hier nicht mit einer schlechteren Performance rechnen muss.
Mhm. Warum investiert dann nicht jeder schon nachhaltig, wenn es offenbar keine Performance-Einbußen gibt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hängt schon sehr viel damit zusammen, dass das Thema noch nicht wirklich angekommen ist. Wir machen in der ÖGUT sehr, sehr viele Schulungen im Bereich, genau zu diesem Thema für Berater, Finanzberater und Beraterinnen. Und ein Feedback ist schon, dass die Menschen, die jetzt zu einem Beratungsgespräch kommen, dass hier kaum jemand das Thema Nachhaltigkeit im Kopf hat und sagt, ich hätte gerne ein grünes Investment. Es gibt natürlich diese Fälle, aber die sind sehr überschaubar. Das heißt, Menschen kaufen zwar biologische Produkte, kaufen am Bauernmarkt regionale Produkte, kaufen mit dem Korb ein und nicht mit dem Plastiksackerl. Ja. Also hier tut sich dann natürlich etwas, aber die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Kapitalmarktinvestments, das ist schwieriger herzustellen. Also hier gibt es wirklich Informationsbedarf. Und dann ist es natürlich auch wichtig, wenn hier dann Menschen zu einem Beratungsgespräch kommen, dass hier natürlich dann zumindest die Berater und Beraterinnen hier das Thema Nachhaltigkeit ansprechen. Und aufgrund der EU-Regeln ist es jetzt auch so, dass hier das Thema der Nachhaltigkeit auch abgefragt werden muss in einem Gespräch, was ich sehr gut finde, weil dann kommt es einmal aufs Tablett und muss man darüber reden. Leider ist, wie das dann ausgestaltet ist, nicht ideal geglückt, aber es muss zumindest mal angesprochen werden. Ja. Und ich glaube, wenn man das entsprechend gut vermittelt, ja, wenn man sagt, es ist ein Investment wie auch ein anderes Investment, nur es werden auch noch andere ökologische, soziale Faktoren mit berücksichtigt. Dass hier, wenn man das gut vermittelt, das ist das Thema, oder man darauf hinweist, worin zum Beispiel nicht investiert wird, worin nicht investiert wird, dann glaube ich schon, dass hier die wenigsten, das ist auch die Rückmeldung, die wir bekommen, dass hier die wenigsten sagen, nein, das interessiert mich gar nicht.
Mhm. Es gibt ja derzeit eine Entwicklung, die manche als Greenlash bezeichnen, nämlich, dass es einen Backlash gibt, praktisch was die Nachhaltigkeit anbelangt und vor allem auch grüne Investments anbelangt. Einige Bundesstaaten in den USA, die vor allem auf nicht nachhaltige Industrien setzen, haben zum Kreuzzug gegen ESG, also gegen nachhaltige Finanzprodukte, aufgerufen. Gleichzeitig ist es auch so, dass viele Wirtschaftszweige, die als nachhaltig gelten, gerade nicht mehr so gut performen, wie zum Beispiel die Elektroautobranche. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für nachhaltige Investments?
Für mich gibt es keinen besseren vielleicht. Nein, also ich denke jedenfalls, ja, weil wir ja sehen, wie sehr die Klimakrise eigentlich voranschreitet. Mittlerweile sehen wir das auch in Österreich schon ganz gut. Und wir haben entsprechend unsere Aufgaben zu erfüllen. Die Wirtschaft hat ihren Beitrag zu leisten, damit wir unsere Klimaziele erfüllen. Es geht ja wirklich um unsere Zukunft. Das verliert man ja immer wieder aus den Augen. Und hier geht es eben darum, wirklich, dass ganz viele Investitionen in Infrastrukturen etc. zu tätigen sind. Da braucht es Geld, da müssen wir alle zusammenhalten. Da braucht es natürlich die Förderungen, die öffentlichen Gelder, aber es braucht natürlich auch das private Kapital. Ja, das sind die institutionellen Investoren gefordert, aber auch die Privatinvestoren und Investorinnen. Und ich glaube, das wird immer wichtiger. Die Zeit wird immer kürzer, die Zeit, die uns noch bleibt eigentlich für entsprechendes Handeln. Von dem her ist es heute genauso wichtig wie noch vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren, wo das Thema zugegebenermaßen mehr geboomt hat. Also von dem her müssen wir da jedenfalls dranbleiben. Aber ich gebe Ihnen recht, es ist momentan ein gewisser Backlash zu sehen. Wir sehen das auch in unseren Schulungen, wo wir auch sozusagen das rückgespiegelt bekommen, die Themen, die hier dann jetzt sozusagen dann hier aufpoppen. Aber das ist grundsätzlich eine Entwicklung wie bei vielen. Also das ist halt, oder so muss ich eigentlich sagen, vor ein paar Jahren, wo das Thema wirklich, man kann es fast sagen, gehypt hat, ja, hat man geglaubt, okay, jetzt kann ich auch die Mega-Gewinne damit machen. So war es dann halt nicht. Aber nachhaltiges Investment bedeutet ja auch langfristiges Investment. Und wenn man da sich, wie gesagt, sich dann zurückschaut und sieht man ja doch, dass die Performance dann über die Jahre gut gepasst hat. Und auch, weil Sie es auch angesprochen haben, Amerika, ja, man sieht natürlich diesen Backlash, aber ich wäre auch da nicht so pessimistisch, weil wir wissen, in Amerika gibt es große Investitionsprogramme für den Klimaschutz und hier profitieren auch die einzelnen Bundesstaaten, hier profitiert die Wirtschaft, hier sind extrem viele Arbeitsplätze auch geschaffen worden und von dem her glaube ich nicht, dass auch hier entsprechend auch die Programme gleich einmal abgedreht werden, wenn sozusagen ein anderer Präsident dann an der Macht ist vielleicht.
Ja, wir haben in einer früheren Episode des Podcasts haben wir über die USA-Wahl, haben wir schon bereits darüber gesprochen, dass auch viele republikanische Bundesstaaten vom Inflation Reduction Act, also eines der größten Klimaschutzprogramme der USA, profitieren. Die Folge könnt ihr natürlich nachhören. Frau Asnüttel, vielleicht haben Sie abschließend noch 3 Tipps vielleicht, die man beim grünen Investieren beachten sollte und die man sich vielleicht überlegen kann, bevor man wirklich dann Geld in irgendwas reinsteckt.
Ja, ich denke mal, man muss sich vorher wirklich Gedanken machen zu dem Thema sozusagen. Ja, das ist mal das Grundsätzliche, die Überlegungen, die ich habe, wie viel Geld habe, wann brauche ich das Geld wieder, wie lange kann ich es wirklich hier investieren. Ich muss mich hier mal informieren, ja, mal ganz, ganz grundsätzlich. Da bietet sich die Seite Grünes Geld an, weil hier wirklich das Thema oder die Vorgehensweise, so Schritt für Schritt, wie ich hier vorgehen kann, sehr gut erklärt wird. Ich sollte mir wirklich Gedanken machen, was will ich mit meinem Geld erreichen? Hier bietet sich eben das Thema Nachhaltigkeit an. Es gibt die verschiedensten Produkte schon. Ja, es sind nicht nur Wertpapierprodukte, auf die ich hier zugreifen kann. Es gibt auch eben andere wie Sparprodukte, Bürgerbeteiligungsmodelle, Crowdinvesting. Also es gibt hier viele andere Möglichkeiten auch. Wenn ich mir ein Beratungsgespräch suche, ist es wichtig, darauf zu achten, dass ich hier mit jemandem spreche, der hier auch ein entsprechendes Wissen hat, Kompetenzen sich angeeignet hat. Es ist wichtig, sich die Informationen zum Produkt genau anzuschauen und wirklich immer und auch nachzufragen dann, wenn ich mich nicht auskenne, mit diesen Produkten auch nachzufragen, was bedeutet das? Und wenn es dann konkret um ein nachhaltiges Produkt geht, würde ich schon empfehlen, hier auf ein entsprechend zertifiziertes Produkt zu geben, also mit einem entsprechend nachhaltigen Gütesiegel versehen, weil hier dann wirklich ein Standard auch für die Nachhaltigkeit vorgegeben ist. Ein Standard, der auch überprüft wird von unabhängiger Seite. Und das halte ich schon für wichtig, damit hier auch wirklich kein Greenwashing passiert.
Vielen Dank, Frau Hasenhüttl, für diesen Einblick ins nachhaltige Investieren.
Vielen Dank auch.
Ja, das Thema Investment, Vorsorge, Sparen ist natürlich ein riesiges Thema und wir konnten jetzt nur an der Oberfläche kratzen. Wenn euch das Thema Geld interessiert, dann kann ich euch aber unseren Schwester-Podcast Lohnt sich das ans Herz legen. Da geht es nicht nur um Investieren, sondern allgemein um das Thema Geld. Also wie bekommt man ein Spitzengehalt, wie kann man beim Buchen vom Urlaub Geld sparen, was kostet eine Hochzeit und natürlich auch Aktien, Gold, Bitcoin und Co. Den Podcast Lohnt sich das gibt's überall, wo es Podcasts gibt, also auf Spotify oder Apple Podcasts zum Beispiel. Dort gibt's auch uns wieder, Edition Zukunft, nächste Woche und zwar mit Lisa Breit. Die sitzt dort am Mikrofon und es geht um künstliche Intelligenz in der Schule. Bis dahin, macht es gut, ciao!